Zur vergangenen Vorlesung kurz. Wir hatten uns in der vergangenen Vorlesung Kant gewidmet und uns der kantischen Zeittheorie auf einem etwas ungewöhnlichen Wege angenähert. Dazu hier nochmal die Folie. Nämlich über die Astronomie und die himmelskundlichen Probleme, die in der Tat für den noch jüngeren Kant im Mittelpunkt seiner wissenschaftlichen Anstrengungen lagen. Tatsächlich kann man sagen, Kant war ursprünglich Naturforscher. Und zwar sehr lange, das muss man sich auch klar machen. Mehr als sein halbes Leben lang, nämlich bis weit jenseits des 50. Lebensjahr, hat er sich mit diesem Problemkreis beschäftigt. Erst im Alter von 57 publizierte Kant die Kritik der reinen Vernunft und danach dann erst die umfangreichen weiteren philosophischen Schriften, die wir von ihm kennen. Vorher, wie gesagt, arbeitete der, man nennt das heute so, der vorkritische Kant, also der vor den Kritiken, vor allem vor der ersten Kritik. Vorher arbeitete Kant über Fragen der physikalischen Beschaffenheit des Kosmos. Vorher, um es nochmal zu datieren, hier steht es auch, also vor 1781, dieser markanten Zäsur der Publikation der Kritik der reinen Vernunft. Wie wir gesehen haben, waren Kants Arbeiten auch in diesem Feld der physikalischen Beschaffenheit des Kosmos durchaus originell. Kant schuf auf der Basis von Newtons Gravitationsmodell eine Theorie des Fixsternsystems, heute würden wir sagen der Galaxis, sowie eine Theorie des langfristigen Entstehens und Vergehens ganzer Sonnensysteme, was den durchaus kühnen Gedanken eines Gewordenseins und Vergehenwerdens unserer eigenen Sonne und unseres Planetensystems einschließlich des Planeten Erde einschließt. Also eine kühne Überlegung. Die Kritik der reinen Vernunft ist dann nicht nur ganz allgemein und metaphorisch unzählige Male mit der kopernikanischen Wendung in der Astronomie verglichen worden. Übrigens ein Vergleich, der keinen Grund in einer kantischen Formulierung findet, sondern nachträglich übergestülpt wurde. Also nicht der allgemeine Vergleich des Einschnitts der Wende vom Geo- zum heliozentrischen Weltbild mit der Wende hin zur transzendentalphilosophischen Perspektive ist das eigentlich Interessante. Sondern, und das war mein Punkt beim letzten Mal, es gibt tatsächlich in der Sache Parallelen. Also nicht nur ganz allgemein und metaphorisch hat die Kritik der reinen Vernunft etwas mit Kopernikus und wie ich denke vor allem mit Newton zu tun, sondern es gibt Parallelen in der Sache, wenn wir nämlich die Zeittheorie ansehen. Kants Erkenntnistheorie überträgt in der Kritik der reinen Vernunft den Blickwinkel einer absoluten Raumzeit, mittels derer man das gesamte rationale Universum gleichsam mathematisch grundlegen und überblicken kann, auf die Erkenntnistheorie. Ich zitiere als beste Zusammenfassung der kantischen Perspektive noch einmal Kant selbst aus der Kritik der reinen Vernunft. Zitat: Die Zeit ist also lediglich eine subjektive Bedingung unserer menschlichen Anschauung, welche sinnlich ist, das ist, sofern wir von Gegenständen affiziert werden. An sich, außerdem Subjekte, nichts. Die Zeit ist also lediglich eine Bedingung unserer subjektiven Anschauung, an sich, außerdem Subjekte, nichts. Nichtsdestoweniger ist sie in Ansehung aller Erscheinungen, mithin auch aller Dinge, die uns in der Erfahrung vorkommen können, notwendigerweise objektiv. Wir können nicht sagen, alle Dinge sind in der Zeit, weil bei dem Begriff der Dinge überhaupt von aller Art der Anschauung derselben abstrahiert wird, diese aber die eigentliche Bedingung ist, unter der die Zeit in die Vorstellung der Gegenstände gehört. Das Fazit des Erkenntnistheoretikers Kant lautet, noch einmal in Kurzform gesagt, also vor dem Hintergrund zum Beispiel dieses Zitats, sie ist an sich nichts als im Subjekt, aber dennoch auf notwendige Weise objektiv. Das Fazit lautet, weil unsere Anschauung immer sinnlich ist, werden wir nie Gegenstände außerhalb der Zeit wahrnehmen. Dennoch nehmen wir eben deshalb nicht die Zeit wahr. Empirisch ist die Zeit schon, aber sie ist gleichsam eingebaut in unseren Erkenntnisapparat, der uns das Empirische gibt. Empirisch fassen können wir sie nicht, die Zeit. Die Zeit ist also wirklich, aber sie ist wirklich nicht als Objekt, sondern quasi im Wie der Objekte gegeben. Als, wie das kantisch heißt, als Vorstellungsart. Die Zeit ist real als Möglichkeitsbedingung, als Struktur im Inneren unserer Erfahrung. Und dieses Zeitmuster in den Mustern unserer Anschauungsvermögen objektiv fassen, das kann am besten die Mathematik. Also, das war diese eigentümliche Zwischenlage im Subjekt, aber dennoch in gewisser Weise objektiv und auch im Empirischen. Aber im Wie des Empirischen steckt sie sozusagen drin und eben deswegen können wir sie uns nicht als Zeit gegenwärtig machen oder sie als Zeit wahrnehmen. Wir müssen sie in diesem Sinne als aus der transzendentalen Perspektive sozusagen vernunftmäßig begreifen, denken. Und so ist sie ein empirisches und sozusagen nicht empirisches zugleich oder im Empirischen mitgegebenes im Modus des Wie dieses Empirischen. Ich hatte Ihnen schon gesagt, dass ich denke, die newtonsche und die kantische Fassung der Zeit als einer absoluten Größe, in diesem Sinne absoluten Größe, lassen sich eng zusammenrücken. Sowohl der Sache nach, als auch was die Methodik angeht, mit der bei beiden Autoren das Zeitproblem angefasst und quasi endgültig beantwortet wird. In der Sache bleibt Newton ein Jahrhundert vor Kant zwar Naturforscher, also ein Naturforscher, der sich auf die mathematisch-physikalische Beschaffenheit des Himmels und der in diesen wirksamen Kräfte konzentriert. Insofern spricht Newton über die objektive Beschaffenheit von Dingen und von Verhältnissen. Wenn er sagt, zitiere ich nochmal, die absolute, wahre und mathematische Zeit an sich und ihrer Natur nach, ohne Beziehung zu etwas Äußerem, fließe gleichmäßig dahin und müsse deshalb bezeichnet werden als Dauer. Das war die Newton'sche Definition und damit bezieht er sich sozusagen auf die Beschaffenheit der Dinge und der Kräfte. Und genau dieser Bezug, den Himmel da draußen sozusagen, der hat sich bei Kant geändert. Bei Kant steckt die absolute Zeit nicht in den Dingen dort draußen, sondern in unserem Erkenntnisapparat. Dieser Apparat, oder sagen wir besser, diese Erkenntnisvermögen, sind zwar nichts radikal Subjektives, sondern in ihnen gibt es wiederum objektive Formen. Und auf der Ebene der Wahrnehmung sind dies eben Raum und Zeit. Aber die kantische Perspektive ist damit eben nicht mehr auf die Dinge selbst bezogen, wie das bei Newton der Fall war, sondern nur mehr subjektiv gebrochen. Die Raumzeitfrage wird gleichsam in die Ausstattung des Subjekts hineingenommen. Dort kann sie objektiv sein, aber eine bestimmte, sozusagen newtonsche Perspektive ist damit überhaupt nicht mehr möglich. Stichwort Ding an sich und so weiter. Darin liegt also ein Unterschied zwischen Newton und Kant. Für den einen liegt die Zeit dort draußen, für den anderen in unseren Erkenntnisvermögen. Beide Male jedoch ist die Sache im Ergebnis dann ganz ähnlich entscheidbar geworden. Die Zeit, eine universale, gleichförmige, gleichsam leere Zeit, durchherrscht als vorgängiges Element die Welt. Und diese, in diesem Sinne objektive Weltzeit, ist absolut. Soll heißen, sie ist losgelöst, sowohl von unseren allzu subjektiven Eindrücken, als auch von weiterer empirischer Forschung. Von vornherein in Form einer Dauer immer schon anfallend und objektiv unerreichbar, sitzt die Zeit uns im Nacken. Und was wir mit experimentalen Verfahren gewinnen können, werden immer nur relative Ergebnisse sein, die über die Auswirkungen der absoluten Raumzeitstruktur vielleicht noch bis dato unbekannte Details sozusagen nachtragen können, was konkretisieren können, im Prinzip aber nichts mehr an diesem Grundsachverhalt ändern. Das sind sozusagen die Ähnlichkeiten in der Sache, die mit dieser unterschiedlichen sozusagen Auszeichnung der Sphären bei Newton und Kant festgestellt werden können. Nun sagte ich schon, die absolute Raumzeit in diesem jetzt etwas allgemeiner gesprochen newtonschen, kantischen Sinne formt sich im Laufe des 18. Jahrhunderts heraus, aber das Modell entfaltet seither in dieser Kombination. Man kann es mehr akzentuieren Richtung sozusagen Dinge da draußen oder mehr akzentuieren Richtung subjektive Vermögen. In dieser Kombination, die dann am Ende des 18. Jahrhunderts sozusagen im Vollbild da ist, entfaltet dieses Modell eine ungeheure Wirkung. Es wird im Zeichen der Fernnaturwissenschaftlichung des Denkens im 19. und 20. Jahrhundert eigentlich also alles andere mehr oder weniger überstrahlen. Man kann sagen, dieses Modell, das newtonsch-kantische Modell, mit diesen zwei, also Standbein-Spielbein-Möglichkeiten, bildet das Vorbild und das Gegenbild für alles, was zeitphilosophisch dann in den letzten zwei Jahrhunderten noch passiert ist. Es wird uns auch im Laufe dieser Vorlesung immer wieder begegnen. In der Doppelrolle einerseits eines dominanten Modells oder eines Erfolgsmodells und andererseits in der Rolle, durchaus eben deswegen, im Zielfeuer der Kritik zu stehen. Kritik hat die kantische Transzendentalphilosophie und auch eben diese Perspektive auf Wahrnehmung durchaus schon bald auf sich gezogen. Denn offenkundig handelt es sich sowohl bei der physikalischen Variante, also Newton, als auch in der erkenntnistheoretischen Verlagerung nach innen, um ein im Grunde extrem dünnes, erfahrungsfremdes oder fernes und im Grunde ja auch bloß wie ein mathematisches Axiom vorweg anzunehmendes, also in gewissem Sinne auf Dauer hypothetisches Modell. Sie erinnern sich, das hatte Newton gefordert, man muss die Zeit sozusagen von vornherein annehmen und in gewisser Weise ist das natürlich mit der kantischen, mit dem kantischen Erkenntnisapparat auch so. Einmal sozusagen kritisch aufgeklärt, wie es sich verhält, muss man die Raumzeitstruktur der Wahrnehmung einfach unterstellen. Damit ist eine bestimmte Erfahrungsferne sozusagen vorgegeben. Es handelt sich um eine Form, ein formales Modell, das einfach immer gilt und mit dem man nur rechnen kann. Das Modell hat in diesem Sinne weder einen Ort in der Welt der machbaren Erfahrungen, noch einen Ort in sozusagen dem Bereich des Singulären, im Bereich dessen, was sozusagen nicht immer schon vorher von deinem kategorial bekannt gewesen sein könnte. Man könnte sagen, in dieser letztlich immer nur vorweg zu unterstellenden Form ist die newtonsche wie die kantische Zeittheorie, Theorie der absoluten Zeit, ein metaphysisches Konstrukt. Dies wäre ein erster und irgendwie auf der Hand liegender Einwand. Man kann das selbst nicht nochmal irgendwie auf Erfahrbarkeit hin befragen. Ich möchte jedoch heute auf einen sehr viel raffinierteren und grundsätzlicheren Einwand, eigentlich eine ganze Gegenwendung gegen die Annahme einer absoluten Zeit eingehen. Die also nicht einfach nur sozusagen das Verdikt Metaphysik verhängt, sondern anders an das Problem herangeht und sozusagen vorführt, wie es ganz anders möglich ist, auf die Wahrnehmungsfrage, auf die Frage nach Raumzeit und so weiter einzugehen. Diese Gegenwendung stammt aus der Zeit unmittelbar nach Kant und sie trägt in gewisser Weise, wenn man sozusagen einen Autornamen anbringen will, den Namen Hegel. Das kann ich jetzt eigentlich mal ausmachen, denn dann kommt auf der Folie nicht mehr vor. Zwischen Kant und Hegel liegen nur zwei, allenfalls drei Jahrzehnte. Nimmt man die Erscheinungsdatum ihrer Publikationen nämlich als Maßstab und in der Philosophie zählen ja nur diese. also die Texte, nicht die Menschen. Dieser geringe Abstand von nur einer Generation im Grunde gehört zu den ganz erstaunlichen Befunden in der Geschichte der europäischen Wissensbildung. Etwa um 1800 verändert so etwas wie eine riesige seismische Erschütterung die Diskurse der Naturwissenschaften und zugleich die Diskurse der Philosophie und der Geschichte. Diese Erschütterung zeigt sich nicht nur im Phänomen Hegel oder im Phänomen dieses großen Abstandes zwischen dem kantischen Denken und dem hegelischen Denken. Diese Erschütterung hat auch ihre politischen Impulse oder ihren politischen Ausdruck gefunden, in der Französischen Revolution etwa, und sie spiegelt sich in dieser Zeit auch in der Literatur, als Sturm und Drang mit allen Folgen und als Romantik. Und diese Erschütterung hat auch vorher schon Fuß gefasst in der Art, wie man Geschichte schreibt. In der Geschichtsschreibung schon etwa ab Mitte des 18. Jahrhunderts, die nämlich in dieser Zeit erstmals beginnt, sich als die Geschichtsschreibung der einen Geschichte zu verstehen, deren Teil wir immer sind. Auf die Bedeutung dieser Neuerung in Sachen Geschichte im Singular werde ich im Laufe der Vorlesung noch zurückkommen. Vielleicht kann man das nur soweit schon mal vormerken. Zu dem vielen, was sich um 1800 ändert, gehört auf jeden Fall die Dimensionierung der Geschichte. Und schon bei Kant hatten wir ja gesehen, dass Kant so etwas wie eine Naturgeschichte des Himmels und der Erdentstehung angedacht hat mit seinen Überlegungen zum Sonnensystem. Und das zeigt, dass also auch in der Naturforschung zu dieser Zeit ganz offenbar die Dimension der Geschichte oder die Dimension von etwas Geschichtlichem schon virulent war, schon in der frühen Zeit Kants. Also, kurz nach Kant gibt es so etwas wie einen gedanklichen Erdrutsch, der ganz Europa betrifft. Dazu könnte man jetzt viel sagen, eine ganze Vorlesung oder mehrere halten. Ich würde jedenfalls die Aussage wagen, Hegel, mehr als andere, bringt diese dramatische Veränderung, die um 1800 in den Bahnen des Denkens endgültig aufgebrochen ist, in ihren verschiedenen Aspekten, Politik, Kunst, Naturwissenschaft, Geschichte, philosophisch auf den Punkt. Mehr als andere Autoren. Aus seinen Texten spricht eine Kant zwar voraussetzende, aber doch nun völlig andere Arbeitsweise und Wirklichkeitsauffassung, als sie in der kantischen Philosophie drinsteckt. Und das wird auf Anhieb deutlich, auch wenn man sich, was wir jetzt tun werden, nur auf den sozusagen kleinen Ausschnitt der Frage nach der Zeit bei Hegel beschränkt. Sehen wir uns diesen Hegel näher an. Klärt Kant das Verhältnis der Philosophie zur Welt, indem er sie als Vernunftwissenschaft neu gründet und gleichsam a. praktisch und b. theoretisch, oder wenn man will auch umgekehrt, a. theoretisch, b. praktisch, auf transzendentale Füße stellt. Wir haben diese Bewegung studiert. Auf der Seite der Bewegung der empirischen Objekte erkennt das Subjekt im Grunde die vorgelagerten Bedingungen der Möglichkeit und kann diese dann als Kategorien ein für alle Mal objektiv fassen. So kommt es Hegel nicht primär auf Vernunftgründe für Wissenschaft an. Also das kantische Projekt, der Versuch, die Werkzeuge der Vernunft einzustellen, auf das Projekt sozusagen endlich mal ein für alle Mal zu klären, wie Vernunftwissenschaft möglich ist, oder eine Vernunftwissenschaft der Gründung aller anderen Wissenschaften möglich ist, so kommt es Hegel auf dieses Zielfenster, Vernunftgründe für Wissenschaft formulieren, gar nicht primär an. Sondern Hegel zielt auf die Wirklichkeit im Ganzen. Diese Wirklichkeit im Ganzen soll nun nicht etwa unwissenschaftlich begriffen werden, aber die Philosophie als Wissenschaft kann und darf sich nicht, so Hegel, mit dem kargen Grundlegungsgeschäft für die präzisen Disziplinen begnügen. und dabei letztlich so tun, als könne sie selbst sich aus der Welt heraushalten. Quasi als habe der Philosoph selbst einen außerhalb der Vernunftwelt oder mindestens mit der Vernunft selbst irgendwie einstimmigen überhistorischen Ort, von dem aus sie dann nur als abstrakte Erkenntnisweise registrieren kann und sich sozusagen auf das konkrete Erkennen gar nicht weiter einlassen muss. Abstrakte Erkenntnisweisen können abklären, wie man Wissenschaft begründen kann, und konkretes Erkennen, das dann noch gegebenenfalls übrig bliebe, naja, das ist sozusagen dann eine Alltagsfrage, die so jenseits der transzendentalphilosophischen Perspektive nicht mehr wirklich zählt. Das kann Philosophie als Wissenschaft nicht tun wollen, ist Hegels Argument. Sondern Philosophie muss auf Wirklichkeit im Ganzen gehen, soll sie ihren Namen verdienen. Auch ihren Namen als Wissenschaft. In diesem Sinne geht Hegel auch sozusagen, interessiert sich Hegel auch für Wissenschaft, aber nicht für die Frage der Grundlegung eines Kanons von Vernunftwissenschaften, sondern für eine Wissenschaft, die in der Lage ist, tatsächlich aufs Ganze zu gehen. Jenseits der Einzelwissenschaften hat die Philosophie keinen anderen Gegenstand als die Wirklichkeit im weitesten Sinne des Wortes. Und so, wie sie bei der Erfahrung beginnen muss, die Philosophie, und zwar bei der lebendigen Erfahrung, und diese lebendige Erfahrung, wie auch alles, was aus ihren begrifflichen Einsichten folgen kann, nicht etwa in festen Schemata verpackt werden kann, sondern sich die lebendige Erfahrung als etwas zeigt, das prozesshaft ist, als etwas, das man nicht stillstellen kann, so muss sich auch die Philosophie verhalten. In der Wirklichkeit oder aber als Kategorie, ihr beständig und a priorisch vorausliegend, kann es in Hegels dynamischem Denken nichts geben, das absolut ist. Absolut, so wie Kant das formuliert, also losgelöst oder irgendwie endgültig vorklärbar, sodass man es vor die Klammer ziehen kann, wie eine newtonsche Größe. Letztlich zieht ja auch Kant das, was er sozusagen an kategorialem Instrumentarium in der Erkenntnis ausgemacht hat, dann, nachdem es einmal geklärt ist, vor die Klammer. Für Hegel kann es so eine Absolutheit diesen Typs nicht geben. Wenn mit Hegel überhaupt etwas absolut genannt werden dürfte, dann allenfalls die innere Dynamik des begrifflichen Verstehensgeschehens selbst, das versucht, etwas zu klären, also die Bewegung des Klärungsversuchs. Über diese innere Dynamik wären freilich immer nur spekulative Aussagen möglich. Und genau so prägt Hegel den Begriff des Absoluten dann auch um. Es gibt so etwas wie einen absoluten Geist, aber das ist einer, der nicht mehr ist als die pure, sich selbst immer neu überschreitende und sich selbst zur Reflexion treibende Bewegung des Denkens selbst. Denken nochmal, also eine Bewegung, eine sich selbst zur Reflexion treibende Bewegung. Sie können sich vorstellen, mit einem solchen spekulativen, in den Gedanken eines Werdens hineingestürzten Denken verändert sich auch der Vernunftbegriff. Die Vernunft sitzt bei Hegel nicht mehr wie ein festes Erkenntnisraster, sagen wir mal, im Kopf oder im Gemüt der Subjekte, und draußen läuft dann, wie bei Kant noch, quasi unter den Augen der Vernunft die Wirklichkeit ab. Es sind vielmehr die Verhältnisse selbst und die praktischen Umgangsweisen mit der konkreten Welt als Erfahrungswelt, als Welt von Arbeit, von begrifflicher Anstrengung etc., aus denen heraus sich allein entwickelt und auch aus denen heraus nur verstanden werden kann, was vernünftig ist. Also, sozusagen die praktischen Umgangsweisen mit der konkreten Welt, das ist die Dimension, die uns zeigen kann, was vernünftig ist, und nicht etwa unsere Apparatur, die wir hier bei uns haben, wenn wir auf diese Welt gucken. Auch die Philosophie und die Wissenschaft bieten damit nie mehr als in einem gewissen Sinne relative Absolutheiten. Und zwar liegt das an der Struktur dieses sozusagen Begreifens, was die praktische, die konkrete Wirklichkeit eigentlich ist. das Denken reitet bei dem Versuch, diese Wirklichkeit zu erfahren und auf den Begriff zu bringen, wie auf einem Wellenkamm von Einsichten über das Hier und Jetzt, sozusagen immer auf dem Prozess, der das Begreifen selbst ist, weiter. Das Denken ist die maximale Anstrengung einer Gegenwart, die versucht, diese konkrete Beschaffenheit zu fassen zu bekommen, während sie sozusagen praktisch passiert. Vernunft ist, so schreibt Hegel, spätestens wenn sie sozusagen in philosophischer Form betrieben wird, ihre Zeit in Gedanken erfasst. Sie sehen, es gibt in diesem Versuch, die praktische, prozesshafte Verfassung der Wirklichkeit zu denken, in sich eine Zeitbindung. Da es sich um Verläufe handelt, ist auch das Denken ihre Zeit in Gedanken erfasst. Es sei, schreibt Hegel weiter, Zitat, ebenso töricht zu wähnen, irgendeine Philosophie gehe über ihre gegenwärtige Welt hinaus, als ein Individuum überspringe seine Zeit. Hegel hat tatsächlich, was zu vielen Missverständnissen geführt hat, vor diesem Hintergrund das Wirkliche selbst, also das gegenwärtige Wirkliche als vernünftig bezeichnet und das Vernünftige als wirklich. Aus dieser Bemerkung kann ein Schuh werden, aber nur dann, wenn man eben die Geschichte mitdenkt, in der sich jede Vernunft in jedem Moment selbst finden muss, während sie ihre eigene Wirklichkeit zu verstehen versucht. Und das heißt, diese etwas kryptische Bemerkung, Wirklichkeit des Vernünftigen, deutet auch wieder hin auf einen Prozesscharakter und auch auf eine bestimmte Zeitstruktur der Erkenntnis selbst. Und damit sind wir beim Thema, also jetzt Zeit im engeren Sinne. Hegels Philosophie enthält sozusagen an allen Ecken Frontalangriffe gegen die Denkweise Kants. Ich habe das eben schon so ein bisschen versucht zu kontrastieren. Ganz elementar sieht er schon Kants Grundfigur, eben dieses A priori, die Rückfrage nach den vorgängigen Formen, den Erkenntnisweisen, den vernunftgarantierenden Vorbedingungen, zum Beispiel in der Wahrnehmung für verfehlt an. Vorbedingungen endgültig klären. Erinnern Sie sich, eine Philosophie kann über ihre gegenwärtige Welt gar nicht hinausspringen. Wie also will ich Vorbedingungen klären, die sozusagen für alle Zukunft endgültig Vorbedingungen bleiben werden und gelten? Wie soll man nämlich, das ist die Kritik am A priori, sozusagen an dieser Grundbewegung der Frage nach den vorgängigen Formen, wie soll man sich zeitlich vor einer Erkenntnis bereits deren Bedingungen klargemacht haben? Nochmal Zitat, ein Erkennen wollen, ehe man erkenne, das sei wie schwimmen wollen, ehe man sich ins Wasser wage. Das wendet Hegel ein. Und aus dieser Perspektive setzt er gegen diese kantische Grundbewegung, Klären von Vorbedingungen, eine Erfahrungsfigur, in der es keine Vorabgarantien geben kann. Eine radikale Theorie von der unhintergehbaren Verlaufsform der Erkenntnis. Nur wo das Wahrnehmen oder das Denken ernsthaft über das ihm bereits Bekannte hinausführt, und in dieses Bekannte sich sozusagen ohne Vorabgarantien formaler Art hineinstürzt, entwickelt sich mit Hegel wirklich ein Gedanke oder ein Begriff. Will man als Philosoph diese verlaufsförmige, also immer irgendwie zeitträchtige Struktur des Denkens begreifen, so funktioniert die philosophische Reflexion in dem Versuch, dieses Begreifen zu begreifen oder diesen Ablauf, diesen Verlauf zu begreifen, in diesem Versuch funktioniert die philosophische Reflexion nur nachträglich. Der Prozess, das eigene Denken zu denken, läuft sich sozusagen mit einer gewissen Notwendigkeit selbst hinterher. Er kann nur zeitlich versetzt arbeiten. Der reflexive Charakter des Bestimmens von etwas ist in diesem Sinne ganz wörtlich Reflexion, also Rückbeugung. Re heißt zurück. Und so schließt das Bestimmen einen Rückbezug auf etwas, das verläuft, aber im Moment des sich Zurückbeziehens ja immer schon verlaufen ist oder jedenfalls weitergelaufen ist, indem ich mich ja darauf zurückbeziehe, in sich ein. Also in aller Vorsicht kann man dieses Kernproblem, das in der Reflexionsbewegung selbst schon eine sozusagen, also diese Wellenkammbewegung drinsteckt, eine Form von Verlaufsfigur, die für Nachträglichkeit sorgt, ohne dass darin irgendeine Endgültigkeit bleiben könnte. Das kann man ein bisschen also visualisieren, grafisch. Stellen Sie sich vor, Sie haben irgendeine verlaufsförmige, ein Wirklichkeitsprozess, eine Erfahrung oder was dergleichen und versuchen, diese zu begreifen, dann richten Sie sich auf diese als Verlaufende und das heißt, der Gedanke mit irgendwie, der Begriff oder was auch immer, wird sich in dieser Form darauf zu beziehen haben. Was aber passiert hier? Dieses ist ein Prozess. Und damit ist zwangsläufig hier ein Prozess weitergegangen und eine minimale Rückbeugung erforderlich. Ich habe es also nie, dieses hier. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sozusagen das Reflektieren so funktioniert, dass ich an dem Punkt anhalte, in dem ich mich befinde, während ich wissen will, wie der beschaffen ist. Es handelt sich hier gar nicht um den Punkt. Auch das, worum es geht, Erfahrung, ist prozesshaft. Und wenn es denn sozusagen die Reflexion, die Selbstreflexion insbesondere von Erfahrung sein soll, treibt sozusagen die Selbstreflexion bestenfalls in dieser rückbeugenden Bewegung zurück auf etwas, was schon indem ich reflektiere, per se nicht mehr ganz das ist, was es vorher war. Also es ist weitergegangen. In Hegels Theorie des Wahrnehmenden oder Begrifflichen, des Wahrgenommenen oder Begrifflichen, des Wahrnehmenden oder Begrifflichen Bestimmens, gibt es damit sozusagen kein Halten mehr. Es gibt auch nicht diese Punkte oder diese formalen Gerüste, auf die man endgültig kommen kann, wie in der kantischen sozusagen Ausfilterungsbewegung bestimmter apriorischer Strukturen. An die Stelle des geordneten, schrittweisen Gangs der kantischen Erkenntnis, bei der jeder Schritt so etwas wie einen Haltepunkt darstellt und etwas sozusagen beiseite legbar macht, das dann von da ab gesichert vorhanden ist, im Gegensatz dazu ist Hegels Vorstellung des Erkennens sozusagen eine Bewegung im Bewegten. Es gibt Erkennen, aber es gibt keine der Verlaufshaftigkeit enthobenen Anhaltspunkte mehr. Die Wirklichkeit treibt das Denken vor sich her. Oder das Denken im Wege des Denkens verlängert sozusagen ungewollt immer dieses Wirkliche, auf das es reflektieren könnte oder das es mitzureflektieren hätte. In Wirklichkeit treibt das Verstehen, gerade das Verstehen, sich sogar selbst voran, indem es auf etwas oder auf sich reflektiert. Denn es beugt sich zurück, aber wie gesagt, indem es das tut, macht es auch etwas Neues. Das heißt, es verändert auch die Wirklichkeit. Auch das ist ein wichtiger Aspekt dabei. Jede Reflexionsbewegung verändert das, worauf ich reflektiere, sofern es ihr erstens was hinzufügt, aber es eben auch auf bestimmte Weise reflexiv zu brechen, aufzuheben oder wie auch immer man mag. Das Ganze kompliziert sich natürlich, wenn ich sage, Bewegung im Bewegten. Auch darauf reflektieren, sozusagen, löst das Problem nicht. Die Bewegungen können auch so im Grunde sozusagen weiter vervollständigt werden. Es gibt keine Möglichkeit, diesen Sachverhalt im Wege irgendeiner grundsätzlichen oder ganz endgültigen oder ganz vorweg nochmal irgendwie alles abklärenden gedanklichen Bewegung einzuholen. Und damit, also diese ganze Figur der transzendentalen Perspektive hat hier überhaupt keinen Raum und Anhaltspunkt. Sie sehen, wie radikal dieser Ansatz sich der Wissensarchitektur der Naturwissenschaften mit dem Absoluten oder Axiomen als Basis oder auch der Transzendentalphilosophie, die in gewisser Weise auch ja, quasi Axiome formuliert, verweigert. Bei Hegel gibt es keinen Rückgriff auf ein Vorher, das nicht zugleich selbst schon wieder, indem ich auf ein Vorher reflektiere, ein Über sich hinaus und damit etwas Neues wäre. Und damit auch das bisher Gewesene in ein anderes Licht setzt, etc. Alles ist prozesshaft, was wir setzen und was uns als stabiles Sein erscheint. Denkt man sich da hinein und folgt man Hegels Texten, die das auf unterschiedlichste Weise entfalten, dann entsteht eine verwirrende Perspektive. Sie bedeutet zum Beispiel, dass es für keinen Reflexionsvorgang wirklich einen Anfang geben kann. Versuchen Sie mal hier auf so etwas wie endgültige Anfangspunkte von etwas zu kommen. Jeder Anfang, indem ich ihn als Anfang ausmache, ist eigentlich auch gesetzt durch die Bewegung, die eine bestimmte Anfangshaftigkeit reflektiv behauptet zu bestimmen versucht. Die Wahrheit ist auch nicht mehr Folge von Voraussetzungen oder irgendwas, was man aus Voraussetzungen dann endgültig ableiten könnte, sondern bestenfalls zeigt sich die Wahrheit im Verlauf der Bewegung eines Wahren und als diese Bewegung. Indem sich hier immer alles verändert, kann man Wahrheit nicht sozusagen am Endpunkt oder am Anfangspunkt oder an irgendeinem endgültigen Ergebnis oder dergleichen festmachen, sondern die Wahrheit verlagert sich auf diesen Prozess selbst. Die Wahrheit wird also ebenfalls prozessförmig und praktisch. Also es ist diese Bewegung, wenn ich sie vollziehe. Auch das verflüssigt sich also. Das Wahre ist das Ganze, sagt Hegel daher. Das heißt, die jeweilige Totalität dessen, was hier bereits vollzogen ist, die könnte man bestenfalls die Wahrheit nennen. Aber auch wenn man die Wahrheit so bestimmt, bedeutet das, dass die Wissenschaft sich in fortgesetzter Bewegung befindet und dieses Ganze immer nur am momentanen Stand ihrer selbst haben kann, sozusagen als vorläufiges Ganzes, als momentanes Ganzes. Und die Vernunft litt in der Bewegung hin zum Ganzen, im Werden der Wahrheit in diesem Sinne. Auch das aber ist eine Prozessvorstellung und nichts irgendwie Endgültiges, Kategoriales oder wie auch immer. Wenn überhaupt, zeigt die Vernunft sich immer nur im vorläufigen Resultat der denkenden Bewegung und nicht in den Rahmenbedingungen oder den Vorbedingungen. Also auch die Vorstellung des Rahmens fällt aus der Hegelschen Perspektive vollständig weg. Hegel fasst nun diesen Verlaufscharakter, so wie ich ihn eben umschrieben habe, wenn man genau hinschaut, nicht direkt mit dem Wort Zeit. Und er verwendet auch nicht für diese Prozesse, die hier stattfinden, die Temporalkategorien Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Diese drei Konzepte haben für ihn nämlich auf der Ebene der Erkenntnistheorie bereits selbst wieder etwas von statischen Einteilungen, so wie Schächtelchen, Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft. Sie ähneln also einer Art zeitlicher Stufung, die man diesem Prozess aufträgt. Und wer will denn bitte sagen, wo die Vergangenheit ist, auf die ich reflektiere? Ist die jetzt in der Vergangenheit irgendwo oder ist sie nicht gleich zugleich auch genau gelegen in der Bewegung, in der ich auf sie reflektiere und in gewisser Weise also gegenwärtig? Oder ist die Vergangenheit nicht vielleicht das, was ich momentan als Resultat dieser Bewegung haben werde, sodass ich sie aus der Sicht der Bewegung im Grunde eher als Zukunft denken muss, also als das, was ich am Ende dieser Bewegung dann mal erschlossen haben werde? Kann man gar nicht so sagen. Hegel besteht darauf, dass wir mit diesen üblichen Einteilungen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und damit auch mit dem Zeitbegriff nur sehr vorsichtig umgehen können, bezogen auf diese grundsätzliche Prozesslichkeit oder Prozesshaftigkeit der Wirklichkeit. Hegel verwendet daher bewusst und im Rückgriff auf die voraristotelische und damit radikal vornaturwissenschaftliche griechische Philosophie einen anderen Ausdruck, ich habe den schon genannt, den Ausdruck Werden. Um dasjenige elementar Prozesshafte an der Welt und an der Wirklichkeit zu fassen, das er meint. Für diese sozusagen Grundverfassung wird das Wort Werden verwendet. Die in der Vorlesung im letzten Semester waren, können damit jetzt ein bisschen was anfangen, weil diese Figur des Werdens tatsächlich, wir haben die vor Ort sozusagen aufgesucht, bei diesen ganz frühen griechischen Philosophen, in der Tat radikal anders gefasst wurde seinerzeit, als das, was man dann später sozusagen am Modell der bewegten Körper im Raum an naturwissenschaftlicher, quasi physikalischer Zeitkonzeption entwickelt hat. Mit der physikalisch gegrundierten Vorstellung namens Zeit setzt sich Hegel gleichwohl, also ausgehend davon, dass er selbst primär den Begriff des Werdens reserviert, für das, was er selbst meint, diese Urverfassung von Prozesshaftigkeit von allem. Mit dieser physikalischen Vorstellung namens Zeit setzt sich Hegel gründlich auseinander. Und hier hören Sie wieder deutlich Distanznahmen zu Kant heraus. Hegel wehrt sich nämlich gegen die Abstraktion und die Erfahrungsferne überhaupt des Begriffs Zeit und namentlich der, wie er die nennt, leblosen, mathematisierten Raumzeitvorstellung. Zitat: Das Wirkliche ist nicht ein räumliches, wie es in der Mathematik betrachtet wird. Mit solcher Unwirklichkeit, als die Dinge der Mathematik sind, gibt sich weder das konkrete sinnliche Anschauen noch die Philosophie ab. Was die Zeit betrifft, von der man meinen sollte, dass sie zum Gegenstück gegen den Raum, den Stoff des anderen Teils der reinen Mathematik ausmachen würde, so ist sie, das setzt Hegel nun dagegen, der daseiende Begriff selbst. Der mathematische Zeitbegriff, Größe, Gleichheit etc., Zitat nochmal, vermag es nicht, sich mit jener reinen Unruhe des Lebens und absoluten Unterscheidung zu befassen. Also, die Zeit ist eben nicht das, was sozusagen der mathematische Zeitbegriff als Zeitbegriff anbietet, sondern sie ist der daseinende Begriff selbst, die Wirklichkeit der Zeit. Diese zitierten Passagen stammen aus der frühen Phänomenologie des Geistes von Hegel von 1807. Sie merken, wie nah das an Kant dran liegt. Reine Unruhe des Lebens hieß es hier und absolute Unterscheidung, nicht absolute Größe. Das sind Formulierungen, die sind nicht so auf Anhieb zu verstehen. Also reine Unruhe des Lebens, das hat sowas von so einer Antriebsvorstellung oder von so einer, also so einem Motiv in dieser Prozesshaftigkeit und absolute Unterscheidung anstelle der Größe. Das deutet in eine Richtung, also keine messbare Größe, sondern eine Differenz, der Unterschied von. Wenn man an der Stelle weiterliest, dann hat man zumindest eine Ahnung, wie Hegel hier eine nur in der ganzen Heftigkeit eines Geschehens, das man gedanklich nicht überfliegen kann, die Zeit als das wirkliche Werden denken will. Also reine Unruhe des Lebens. Ich zitiere weiter. Die Philosophie dagegen betrachtet nicht die unwesentliche Bestimmung, sondern sie, insofern sie die wesentliche ist, nicht das Abstrakte oder Unwirkliche ist ihr Element und Inhalt, sondern das Wirkliche, sich selbstsetzende und in sich lebende, das Dasein in seinem Begriffe. Es ist der Prozess, der sich seine Momente erzeugt und durchläuft, und diese ganze Bewegung macht das Positive und seine Wahrheit aus. Aus Hegels Sicht ist also der Begriff der Zeit schon als Substantiv, das im Singular eher eine Art Materie nahelegt, im Grunde als ein Geschehen zu fassen. Der Prozess, der sich seine Momente erzeugt und durchläuft. Die Bewegung macht die Wahrheit aus, nicht die feste, dem Substantiv Zeit zugeordnete Bestimmung. Sie sehen die radikale Eigentümlichkeit und auch das radikal Neue dieser prozessphilosophischen Herangehensweise. Die Wahrheit der Zeit, wenn wir sie so radikal als die Bewegung fassen, beziehungsweise den, also nicht die Bewegung jetzt im physikalischen Sinne, sondern in dieses Prozessmoment, wäre dann selbst sozusagen zu verzeitlichen. Eigentlich haben kann man die Wahrheit dieses Zeitbegriffs und auch aller anderen Begriffe nicht. Das wäre ja dann wiederum eine überzeitliche Form von Wahrheit, die man damit auch der Wirklichkeit des Werdens sich entziehen würde. Und damit kann Hegel auch in puncto Zeit nur als wahr qualifizieren, was als geschehen, wie das im Zitat hieß, positiv da ist. Und das wäre jetzt sozusagen ein langes Thema für sich, das eben wirklich und konkret erfahrbar ist. Negativ könnte man es so fassen, dass Hegel an diesem Punkt, wo es um das Positive, die positive Erfahrbarkeit von Zeit geht, gerade nicht auf die naturwissenschaftliche Erfahrung allein setzt. Also nicht sozusagen die Expertenkultur, die bestimmte Geräte einsetzt und so weiter, um da zum Beispiel den Himmel oder wie auch immer ganz besonders präzise erfahrbar zu machen, zu beobachten, sondern mit wirklicher und konkreter Erfahrung ist dann sozusagen unsere Lebensperspektive, die lebendige Lebensperspektive, wie sich das Erfahren anfühlt, gemeint. Kurz deute ich jetzt, also das war sozusagen ein Hinweis in eine bestimmte Himmelsrichtung, über das Konkrete kann man eben nur konkret reden. Insofern ist sozusagen der Erfahrungsbegriff Hegels einer, der sich dann durch konkrete Phänomenologien, das heißt also durch Beschreibung dessen, was tatsächlich vor aller sozusagen fertigen Begrifflichkeit erfahren wird, füllen. Ich deute jetzt kurz an für Leselustige sozusagen, dass Hegel diese Prozesslogik, deren Inhalte sich mal sozusagen nur durch konkretes Erzählen und durch konkretes Rekurrieren auf praktische Zusammenhänge, die wir meinen, wenn wir von Wirklichkeit sprechen, dann noch näher füllen würde. Hegel hat diese Prozesslogik jenseits dieser Konkretisierungsrichtung auch in Form einer Logik ausbuchstabiert. Also dieses Denken, dass Wahrheit nur als etwas Bewegtes im Bewegten gedacht werden kann, hat er so durchgeführt, dass jeweils weder die Physik noch die Mathematik ausgespart bleiben. Er rollt dies auf, diese Prozesslogik sozusagen als Logik gefasst, in einem Buch namens Wissenschaft der Logik von 1812. Und in diesem Buch greift er den zu seiner Zeit bekannten Stand der naturwissenschaftlichen Forschung auf und arbeitet das sozusagen prozessphilosophisch um. Das Buch ist nicht leicht lesbar, aber es ist eine spannende Sache für alle, die abstrakte Argumentationsgänge mögen. Und ich weise deswegen darauf hin, weil Sie da, was ich jetzt nicht ausführlich referieren will, weil das ein bisschen trockener Stoff ist, doch auch für eine Vorlesung, auch eine Auseinandersetzung mit der Mathematik finden und mit vielen sozusagen der klassischen physikalisch-mathematischen Autoren, die wir schon gestreift haben. Hegel hält also dieses Prozessdenken für im Sinne einer strengen Logik durchführbar und in einer Form, die sich die Mathematik und die Physik seinerzeit zumuten lassen muss, sozusagen. Und ich nenne hier für die Vorlesung nur den Grundbaustein der Hegelschen Logik, also um zu zeigen, wie er das macht, wo er den Hebel ansetzt, um diese Logik des Werdens in Gang zu setzen. Es ist wieder diese Kategorie des Werdens im radikalen Sinn. Und diese nutzt er, um wieder mit Spitzen gegen Kant alle reinen Kategorien außer Kraft zu setzen. Darunter, unter diese reinen Kategorien, fallen gleich am Anfang von Hegels Logik zum Beispiel die Begriffe Sein und Nichts. Auch diese Begriffe entlarvt Hegel sozusagen als leere Abstrakta. Wenn man schon den Satz formuliert, nichts ist nur nicht, ist nur nichts, also das reine Nichts als Nichts, das ist nur das Nichts und so weiter, schon wenn man es so bestimmt, bringt man im Grunde auch wieder so eine Art Seinsvorstellung da rein. Die Vorstellung, dass das Nichts etwas ist und nur als Nichts ist, affirmiert sozusagen Sein. Das heißt, es ist gar nicht möglich, dieses reine Nichts zu denken. Ich brauche, um es zu denken, die Vorstellung von dem, was es nicht ist, als Gegensatz sozusagen zum Sein und behaupte dann, es ist nichts und bringe damit sein vermeintliches Gegenteil mit ins Spiel, das Sein. Also alle reinen Begriffe sind im Grunde bei näherem Hinsehen immer schon durchmischt von den Differenzen, die sie selbst ziehen müssen, um reine Begriffe zu werden. An sich selbst haben sie damit immer schon das, was ihnen widerspricht. Und insofern gibt es sozusagen keine reinen Kategorien. Sie haben logisch betrachtet immer auch die Differenz zu anderen und damit Widersprüche an sich selbst. Und auf dieses immer schon ineinander des Widersprüchlichen kommt es für die Hegelsche Logik an. A und Nicht-A hängen zusammen. Das logische Tertium non datur, also nichts Drittes gibt es, es gibt reine Gegensätze oder reine Widersprüche, ist bloß eine Abstraktion. Da es immer das eine am anderen gibt und das andere am einen, gibt es etwas Drittes und das Dritte ist nämlich eigentlich der Prozess, die Bewegung, in der ich das eine vom anderen unterscheide und im Grunde das eine auf das andere auch wieder beziehe. Dieses Dritte ist wesentlich, dieses Dritte ist auch wesentlich anders als im Falle A und Non-A, ist es der Prozess, mit dem man A und Non-A voneinander trennt oder vielleicht auch wieder als Widersprüche aufeinander bezieht. Und diese Praxis des Aufeinanderbeziehens der beiden vermeintlich reinen Größen, das ist die Praxis und die Richtung, auf die es ankommt. Es ist das Werden, das sozusagen in der Setzung von Nichts und Sein drinsteckt. Zitat: Das Werden in gedoppelter Bestimmung. Das Werden ist in gedoppelter Bestimmung. In der einen ist es das Nichts als unmittelbar. Das heißt, sie anfangen vom Nichts, das sich auf das Sein bezieht, das heißt, in dasselbe übergeht. In der anderen ist das Sein unmittelbar. Das ist, die Bestimmung ist Anfangen vom Sein, das in das Nichts übergeht. Und wenn man diesen reinen Gegensatz in dieser Weise sozusagen in Schwingung versetzt, es existieren diese Bezüge, hat man im Grunde nur Entstehen oder Vergehen. Es gibt nur hin zum Sein oder hin zum Nichts oder her vom Sein oder her vom Nichts. Etwas ist nur da und nur wirklich, indem es im Grunde sozusagen konstruktiv bezogen wird auf etwas. Und dieses konstruktiv Beziehen ist schon der Prozess des Werdens oder er ist inbegriffen. Damit sind für Hegel alle reinen, abstrakten Kategorien wirklichkeitsfremd und vor allem, sie sind unbewegt. Sie stellen das still, was man in der Praxis sozusagen immer nur als Prozessfigur erfahren kann, was sich nur als Prozessfigur wirklich gibt und wirklich macht. Und die kategorialen Begriffe verfehlen genau diese Dynamik, die das ist, wovon sie im Grunde eigentlich reden müssten, weil es das ist, was sie sind.
Entschuldigung, heißt das, dass ihr negiert, dass Zeit existiert?
Ich komme da gleich nochmal drauf. Also zunächst mal besteht er auf dieser Prozessfigur des Werdens. Und dass diese nicht zeitfrei ist, also jetzt in dem Sinne, ist klar, aber die Konzeption der Zeit betrachtet er als eine bestimmte reflexive Figur, die wir diesem Prozess des Werdens zuschreiben. Also es ist eine Bestimmung, die wir vornehmen, wenn wir von Zeit sprechen. Das heißt nicht, dass die Zeit nicht existiert. Aber in Wahrheit, ja, oder in Wirklichkeit steckt in dem, was wir meinen, wenn wir das Wort Zeit sagen, wenn wir das Wort Zeit verwenden, eine komplizierte, sozusagen praktische Rückbezüglichkeit auf etwas, was letztlich immer nur als Werden gefasst werden kann und nicht von außen betrachtet sozusagen mit einer absoluten Kategorie namens Zeit nochmal irgendwie eingemessen werden kann, als gäbe es hier ein Zeitlineal, das wir hinlegen könnten. Die Zeit ist eines der vielen, das klingt der Begriff Zeit, eines der vielen Resultate, die hier so entstehen können. Aber sie liegt nicht wie ein Lineal neben dem Prozess des Werdens. In diesem Sinne ist er Skeptiker, was sozusagen feste Zeitbegriffe angeht, aber er würde natürlich nicht leugnen, dass es sehr viel Sinn macht und auch rational sein kann, hier sozusagen Zeit zu abstrahieren an Stellen.
Nochmal eine Antwort. Also die Zeit als reiner Begriff scheint ihm nicht so recht zu passen, aber natürlich, er sieht was Zeitliches, also ein Adjektiv, ja, und kein Substantiv.
Ja, und dann müssten wir gucken, ob dieses Zeitliche etwas Allgemeines ist oder ob wir das sozusagen je konkret als Zeitliches in der Wirklichkeit, die es als Zeitliches dann hat, erstmal hier rausfinden müssen und beschreiben. Es könnte ja sein, dass je konkret dieses Zeitliche zum Beispiel in der Lebensgeschichte gut gefasst ist. Oder dass dieses Zeitliche zu bestimmten, was weiß ich, technischen Zwecken mithilfe bestimmter Messapparaturen sozusagen bestimmt werden muss. Also das hängt von den konkreten, wirklichen Kontext ab. Man kann also nicht ein und dasselbe allgemeine Zeitliche hier drin irgendwie am Werk sehen, sondern das muss sozusagen je konkret bestimmt werden. Das ist die zusätzliche hegelische Annahme. Wir haben hier nicht nur eine allgemeine Prozesshaftigkeit, sondern die zwingt uns dazu, sie sozusagen immer mittels der Frage nach dem je Konkreten und nach der konkreten Erfahrung, die wir damit jetzt hier wirklich haben, auszubuchstabieren. Insofern ist es hier nicht ein Zeitliches drin versteckt, sondern es sind sozusagen ganz viele zeitliche Prozesse, die in einem unterschiedlichen Sinne vielleicht sogar zeitlich genannt werden müssen. Also zum Beispiel die lebenszeitliche oder die Geschichte als Perspektive sind ganz radikal verschiedene Perspektiven. Vielleicht sind die nicht völlig getrennt voneinander, aber man muss sie sozusagen in ihrer Wirklichkeit gesondert fassen. Ob ich die Schlacht von Waterloo beschreibe oder meinen vierten Geburtstag, der erste war, an den ich mich erinnern kann oder so, ist eine unterschiedliche zeitliche Konkretisierung, die diesen Prozess des Werdens da jeweils angetan werden muss, damit er überhaupt wirklich und richtig und wahr sozusagen wahrheitsfähig geschrieben ist. Also das geht auch rein bis in die Wissenschaft. Man kann nicht sagen, es gibt sozusagen die eine zuständige Wissenschaft für das Zeitliche in diesem Prozess des Werdens. Ich komme da vielleicht gleich nochmal mit ein paar Zitaten an den Punkt zurück, sodass sich das noch ein bisschen klärt. Nochmal letzte zwei Sätze zur Logik, die Hegel entwickelt, um diese ganze Prozessverwicklung da zu packen. Also Trennungen, reine Kategorien, die statisch sind, die sozusagen die Frage nach der Differenz, die sie zu dem macht, was sie sind, ganz ausblenden und die diese Differenz auch nur als logische Differenz und nicht als hergestellte, als praktische Differenz fassen. Die verfehlen die Dynamik dessen, wovon eigentlich die Rede sein müsste und das dessen, woraus sie auch eigentlich bestehen, was sie sind. Stattdessen muss der reine Prozess, der eben auch kein reiner Prozess ist, sondern sich in seinen Konkretisierungen auch nur sozusagen ansprechbar auf den Begriff bringen lässt, dieser Prozess des Werdens ist der eigentliche Gegenstand des philosophischen Interesses, des Denkens, der Arbeit des Begriffs, wie Hegel das nennt, auch da, also das Denken ist auch nicht irgendeine Falle, die zuschnappt, sondern ist auch eine wirkliche Arbeit. Da kommt es aufs Werden an und die Denkmethode, die Hegel dagegen setzen will, gegen das sozusagen übliche Instrumentarium, mit dem zum Beispiel Logiken, sozusagen Schemata bereitstellen. Die Denkmethode, die er einsetzen will, die würde die Gegensätze eben nicht leugnen, würde auch die reinen Begriffe nicht sozusagen in ihrer Existenz leugnen, insofern auch nicht sagen, es gibt keine Zeit, alles nur eine Illusion, sondern die würde die reinen Begriffe anders wenden, ihnen sozusagen die Reinheit nehmen und das Gewordensein an ihnen herausstellen und befragen. Die Denkmethode, auf die es Hegel ankommt, würde zum Beispiel diese reinen Begriffe Sein und Nichts, aber vielleicht auch Raum und Zeit und wie auch immer, als, wie er das nennt, miteinander vermittelt begreifen. Es kommt ihm aufs Werden an und dieses Werden könnte man auch sagen, das sind Vermittlungen. die Methode, die die Vermittlungen, zum Beispiel die Vermittlung zwischen Gegensätzen, entdeckt, auftut und reflexiv, also reflexiv, das heißt auch weitergehend, weitertreibend, zu begreifen vermag, die nennt er Dialektik. Muss man jetzt nicht verstehen, auch wieder ein Thema für eigene Veranstaltung. Ich bringe nur mal ein Zitat. Dialektik nennen wir die höhere, vernünftige Bewegung, in welcher solche schlechthin getrennt scheinende durch sich selbst, durch das, was sie sind, ineinander übergehen und die Voraussetzung ihrer Getrenntheit in sich aufheben. Also, die Getrenntheit wird nicht geleugnet, es wird auch die Reinheit nicht in dem Sinne geleugnet, sondern sie wird sozusagen als vermittelt neu verstanden und das, was da zunächst mal getrennt schien, kann dann in diese Bewegung, in dieses Dritte, das eine Bewegung ist, aufgehoben werden. Daraus entsteht dann die für Hegel typische, in den Prozess selbst hineinverlagerte Wahrheitsperspektive. Zitat, es ist die dialektische, immanente Natur, beispielsweise des Seins und des Nichts selbst, dass sie ihre Einheit des Werden, das Werden als ihre Wahrheit zeigen. Es zeigt sich also, wenn man diese sozusagen Vermitteltheit der Widersprüche miteinander fasst und vom Prozess her diese Konstellation zum Beispiel Sein und Nichts bedenkt, dass die Einheit dieser beiden Bestimmungen, das Werden, dass sie im Grunde von zwei Seiten her sozusagen reduktionistisch oder verkürzt als vermeintlich rein auf den Punkt gebracht zu haben scheinen, dieses Werden dann wieder als ihre Wahrheit sein. Das war jetzt so ein kleiner Ausflug in die Logik. Wie gesagt, wer Interesse hat, sich da knackmäßig an der Lektüre zu versuchen, sei dazu eingeladen. Man hat vor diesem Buch immer extremen Respekt. Das muss nicht unbedingt sein. Also es ist schon, man prallt schon von den ersten Seiten ziemlich zurück. Aber wenn Sie sich da mal so ein bisschen drauf einlassen und im Grunde überlegen, es ist keine extrem schwierige, also kein schwieriges Grundmotiv, das Hegel bewegt. Es wird nur sozusagen ungewöhnlich, wenn man dann, wenn er es durchbuchstabiert, dann findet man sozusagen beim Lesen vielleicht auch den roten Faden. Jetzt aber zurück zur Zeit und dann auch gleich zum Schluss für heute. Ich fasse das Gesagte noch einmal zusammen. Also soweit wir es bisher geklärt haben. Beim nächsten Mal geht es auch nochmal in Ruhe um Hegel. Da kommt auch vieles nochmal in einer anderen Wendung wieder. Für heute können wir sagen, Hegel weist das mathematische Abstraktum Zeit zurück. Auch die Vorstellung der Zeit als Schema oder Form oder Erfahrungsweise oder Vorstellungsart oder dergleichen. Und er entfaltet seine eigene Vorstellung von der Wirklichkeit konsequent mittels der Bezugnahme auf das konkrete Werden, das eben nicht eine Kategorie ist oder eine Größe, sondern selbst ein, ja nicht zeitlicher Prozess, sondern vielleicht sollte man besser sagen, ein Verzeitlichungsprozess. Also Zeit springt sozusagen unmittelbar hervor aus diesem Prozess des Werdens, aber im Grunde ist es ein Verzeitlichungsprozess. Zeit resultiert also in gewisser Weise aus dem Werden, beziehungsweise es kann so etwas wie Zeit aus dem Werden resultieren. In seiner späten Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften bringt Hegel diesen Perspektivwechsel noch einmal kurz und bündig auf den Punkt. Diese Enzyklopädie, da enthält eine etwas lehrbuchhafte Bündelung von Hegels Sicht auf die Zeit. Das ist auch sehr knapp und kompakt. Sie finden diesen Text im Netz und im Reader, weil Hegel sozusagen unterwegs in gewisser Weise permanent vom Werden und von dieser Prozessfigur redet, ist das so eine Stelle, an der man ganz gut gucken kann, wie er über die Zeit jetzt sozusagen als konventionelle Kategorie spricht. Aus dieser Perspektive des Werdens. Zitat, in der Zeit, so Hegel, In der Zeit, sagt man, entsteht und vergeht alles. Wenn von allem, nämlich der Erfüllung der Zeit, ebenso von der Erfüllung des Raumes abstrahiert wird, so bleibt die leere Zeit wie der leere Raum übrig. Das ist, es sind dann diese Abstraktionen der Äußerlichkeit gesetzt und vorgestellt, als ob sie für sich wären. Aber nicht in der Zeit entsteht und vergeht alles, sondern die Zeit selbst ist dies, Werden, Entstehen und Vergehen, das Seiende Abstrahieren, der alles Gebärende und seine Geburten zerstörende Kronos. Das Reelle ist wohl von der Zeit verschieden, aber ebenso wesentlich identisch mit ihr. Ende des Zitats. Also, wir können sie nicht vor die Klammer ziehen. Es gibt eine Verschiedenheit zwischen dem Realen der Verwirklichung und der Zeit als eine Abstraktion, die daraus schon in gewisser Weise rausgezogen ist. Wenn wir denken, dass wir eigentlich immer nur von Verben reden könnten. Man kann da also etwas rausziehen. In diesem Sinne gibt es die Zeit, aber die Zeit ist nicht etwa der Container, in dem alles drin wäre. Sie ist nicht das Lineal, das man da Leben legen kann und so weiter. Sondern die Zeit ist im Grunde dieses Werden, Entstehen und Vergehen und auch das Seiende Abstrahieren selbst. In diesem Sinne ist das Reelle wohl von der Zeit verschieden, aber ebenso wesentlich identisch mit ihr. Wenn überhaupt, dann ist es der Begriff selbst, der ja wieder nicht in der Zeit ist, sondern sozusagen die Macht der Zeit verkörpert, diese Verzeitlichung leistet. Bestimmt man die Zeit aber nur als das äußerliche Bewegungsmaß, so hat man ihr gleichsam nur ihre negative, ihre leere Seite gegeben. Als einen letzten Punkt, an dem sich die Hegelsche Perspektive gut zeigen lässt, nenne ich noch eine Passage, in der tatsächlich auch im Rahmen des Werdens von der Zeit redet und nun nicht einfach von dem mathematischen Abstraktum, also der puren Konzeption der absoluten Raumzeit, Newton oder Kant, sondern von der Zeit als Maß. An dieser Stelle nämlich gesteht Hegel durchaus zu, das war ihre Frage, dass man die Zeit schon gebrauchen kann. Hegel würde nie bestreiten, dass man in der Wirklichkeit zu bestimmten Zwecken mit Maßen und Einheiten hantieren muss, auch wenn hinter diesen Maßen sozusagen letztlich nichts Absolutes oder erfahrungsmäßig Endgültiges steckt und wir letztlich auch beim Messen, wenn wir Messpraktiken angucken, immer wieder auf diese Frage nach der konkreten praktischen Verwirklichung dieser Messergebnisse und dergleichen stoßen werden, wenn wir uns das genauer angucken. Trotzdem gibt es eine sozusagen Tauglichkeit relativer Reichweite der Zeit als Maß. Und wenn es darum geht, bei diesem Thema, die Zeit als Maß, tritt Hegel nun der Naturwissenschaft mit bestimmten Forderungen entgegen. Ich zitiere nochmal. Zunächst geht er also sozusagen auf die naturwissenschaftlichen Vorgaben, die es gibt, auch die Mathematisierung, sozusagen würdigend ein. Zitat: Es ist ein großes Verdienst, die empirischen Zahlen der Natur kennenzulernen. Zum Beispiel, wir hören hier Vertrautes heraus, zum Beispiel Entfernungen der Planeten voneinander. Aber ein unendlich größeres Verdienst, die empirischen Quanta verschwinden zu machen und sie in eine allgemeine Form von Quantitätsbestimmungen zu erheben, sodass sie die Momente eines Gesetzes oder Maßes werden. Unsterbliche Verdienste, die sich zum Beispiel Galilei in Rücksicht auf den Fall und Kepler in Rücksicht auf die Bewegung der himmlischen Körper erworben haben. Sie haben erwiesen, dass sie gezeigt haben, dass ihnen der Umfang der Einzelheiten der Wahrnehmung entspricht. Der Umfang von Einzelheiten der Wahrnehmung entspricht den Gesetzen, die zum Beispiel Galilei und Kepler erweisen konnten. Es muss aber, so Hegel weiter, noch ein höheres Beweisen dieser Gesetze gefordert werden. Nämlich nichts anderes, als dass ihre Qualitätsbestimmungen aus den Qualitäten oder bestimmten Begriffen, die bezogen sind, die Raum und Zeit, erkannt werden. Von dieser Art des Beweises findet sich in jenen mathematischen Prinzipien der Naturphilosophie sowie in den ferneren Arbeiten dieser Art noch keine Spur. Es ist oben bei Gelegenheit des Scheins mathematischer Beweise von Naturverhältnissen, der sich auf den Missbrauch des unendlichen Kleinen gründet, das bezieht sich jetzt auf die Textstelle vorher, schon bemerkt worden, dass der Versuch solcher Beweise eigentlich mathematisch, das heißt weder aus der Empirie noch aus den Begriffen zu führen, ein widersinniges Unternehmen ist. Diese Beweise, die mathematischen, setzen ihre Theoreme eben jene Gesetze aus der Erfahrung voraus. Was sie leisten, besteht darin, sie auf abstrakte Ausdrücke und bequeme Formeln zu bringen. Das ganze reelle Verdienst, das Newton im Vorzug gegen Kepler in Beziehung auf die nämlichen Gegenstände zugeschrieben wird, das Scheingerüst von Beweisen abgezogen, wird ohne Zweifel bei gereinigter Reflexion über das, was Mathematik zu leisten vermag und was sie geleistet hat, einst mit deutlicher Kenntnis auf jene Umformung des Ausdrucks und der den Anfängen nach eingeführten analytischen Behandlungen eingeschränkt werden. Soll heißen, also Ende des Zitats, soll heißen, will man messen, so hat die Umformung von Erfahrung in Quantitäten vielleicht ihren begrenzten äußerlich brauchbaren Sinn. Zum Beispiel kann man Zeitstücke und Zeitverhältnisse mittels Zahlen messen. Und man kann das dann auch wie Newton mathematisch sozusagen in ein Beweisgerüst einpacken und auch sowas wie vor die Klammer gezogene mathematisch definierte Axiome da irgendwie hinstellen. Aber damit ist im Grunde weder über das Gemessene wirklich etwas gesagt, noch über die Wirklichkeit dieses Maßes. Denn was eigentlich nur im philosophischen Wortsinn ein Maß wäre, wäre eine Aussage, in der die bloßen Quantitäten in Qualitäten, in Konkretes, Bestimmtes, in die Wirklichkeit dessen, was ich da messe, übergehen würde. Modern gesprochen müsste man beispielsweise die Schwellen mitmessen können, die dann qualitative Übergänge für uns sind, konkret. Beispielsweise, wenn ich eine Entfernung messe, eine Längenskala ist kontinuierlich und misst gerade nichts qualitativ Unterschiedes, sondern trägt einfach reine Quantitäten ab. Von hier zum nächsten Ort beträgt die Entfernung so und so viele Einheiten x. Und vom übernächsten, zum übernächsten Ort dann nochmal weitere Einheiten x und so weiter. Das kann man also quantitativ erfassen. Umschlag zur Qualität wäre zum Beispiel die Frage, ja, ab wann ist mir etwas zu weit? Also der Unterschied zwischen gerade noch weit genug oder zu weit. Das wäre eine qualitative Auskunft, wenn ich eine solche Auskunft sozusagen aus der Messung bekäme. Aber das ist Hegels Argument. Also in diese Dimension tritt sozusagen per se der quantitative Zugang überhaupt nicht erst ein. Also eine Naturwissenschaft, das hieß dieses lange Zitat jetzt sozusagen in unseren Worten gesprochen, eine Naturwissenschaft hat das eigentliche Projekt, wie wir von den Quantitäten zu den Qualitäten kommen, zu den wirklichen Punkten, die uns interessieren, wenn wir messen. Wir messen ja nicht nur wegen der leeren Zahlenfolgen. Wir wollen im Grunde ja die Schwellen bestimmen können, auf die es für uns konkret ankommt. Diesen Umschlag hat die Naturwissenschaft noch nicht im Ansatz, auch nur als Problem in Angriff genommen. Ein weiteres Beispiel wäre, um jetzt mal die kantische Beispielswelt aufzunehmen, und ein Beispiel, das nicht die Raummessung, sondern die Zeitmessung betrifft, ab wann wäre, wenn die Himmelskörper eines Sonnensystems alle auf die Dauer zusammenstreben, was Kant ja mit Newton schon sozusagen rechnerisch vorweggenommen hat, ein Sonnensystem endgültig verschwunden. Also mit Newton kann Kant die Aussage treffen, physikalisch gesehen, wenn man diese Kräftebilanz zieht, heute nennen wir das Entropie, aber das ist ein anderes Thema, dann kann man sagen, also die Sonnensysteme sind nicht ewig stabil, sondern im Grunde werden die irgendwann verschwinden. Ja, wann? Man kann jetzt sagen, in etwa in so und so viel und dann irgendwelche Zeitskalen aufmessen. Aber was heißt verschwunden? Ist das Sonnensystem verschwunden, wenn die Gestirne alle keine stabile Bahn oder Position mehr haben? Wenn sie sich verflüssigen? Wenn nur noch ein einziger Klumpen existiert? Oder muss die Materie der Sonne restlos zu Staub sich verflüchtigen und im Kosmos sozusagen gleichmäßig verteilt haben, damit nach Kant sozusagen das Sonnensystem verschwunden ist? Also das wäre auch so ein Beispiel, die Vorfrage, was misst man tatsächlich, wenn man auf einer Skala einen Wert definiert, wird per se durch die quantifizierende Herangehensweise nicht mehr geklärt. Hegel setzt gegen die einfache quantitative Logik der Physik zu seiner Zeit zunächst mal eine andere Wissenschaft, die zu dieser Zeit nämlich noch eine zu sein scheint, in der Quantitatives in Qualitatives umschlagen kann. Es ist die Chemie. Und die Chemie hat Hegel auch sicher bei dieser Vorstellung, alles ist Prozess, inspiriert. Die chemische Reaktion, chemische schreibt er noch, ist an dieser Stelle, die ich eben zitiert habe, wo er sich auseinandersetzt mit der Physik und Newton, Planetenbahnenberechnung und so weiter. Die Chemie ist sein Gegenbeispiel gegen die Massenlogik und gegen die Vorstellung, die einfache Vorstellung, man könne in Quantitäten denken und man könne die Qualitäten, die Umschlagpunkte, die Relevanzpunkte sozusagen, wo es qualitative Unterschiede werden, die Quantitäten außer Acht lassen. Sein Beispiel ist schon das einfache Lösungsverhalten von Salzen im Wasser. Da verändern sich die Massenverhältnisse. Ich überspringe das jetzt. Entscheidend ist, Hegel nutzt zu seiner Zeit die Chemie als Beispiel. Heute würden wahrscheinlich Geschwader von Chemikern aufsteigen und sagen, nein, Moment, das ist ja in der Chemie können wir das inzwischen alles erklären. Da schlägt auch gar nicht irgendwie, da gibt es gar keine Qualitäten und so, das ist auch alles quantifizierbar. Ja, Hegel würde wahrscheinlich sein Argument aufrechterhalten und würde sagen, umso schlimmer. Ja? Dann ist auch die Chemie im Grunde sozusagen quantitativ selbst aufgeklärt, jetzt nur noch mit sozusagen einheitlichen Mathematisierungsstrecken befasst und fragt schon gar nicht mehr nach der qualitativen Fragestellung. Was ich zeigen wollte mit diesem Abschnitt über das Maß, das betrifft sozusagen Ihre Fragerichtung. Hegels Prozessdenken ist kein Totaleinwand gegen Zeitmessung oder gegen quantifizierende Wissenschaften, aber er fordert im Grunde eine ganz neue relativistische Logik. Logik im Umgang mit dem, was wir tun, wenn wir Zeit in der naturwissenschaftlichen Weise messen und auch eine sozusagen radikale Forderung, was wir tun müssten, wenn wir darüber hinausgehen wollten. Ins Konkrete gehen, die Wirklichkeit selber sozusagen befragen in Bezug auf konkrete Prozesse des Werdens und Vergehens, das auch rationalisieren, also auch da sozusagen wissenschaftlich drangehen und sozusagen ganz andere Wissenschaften des Qualitativen, des Konkreten, des Momentanen, des Hier und Jetzt Wirklichen stiften. Ich komme auf diese verwirrenden Aspekte dieser Prozessphilosophie beim nächsten Mal noch zurück und ergänze dann, was aus Hegels so radikal anderer Sicht auf die Frage von Zeit und Wahrheit und so weiter im Zeichen der Wirklichkeit notwendigerweise auch folgt, nämlich eine ganz neue und brennende Aktualität der Frage nach der Geschichte. Das liegt unmittelbar nahe und es klang ja auch schon so ein bisschen an. Heute habe ich sozusagen mit der Lupe diese Logik des Werdens, die sozusagen in jedem einzelnen Aspekt von Wirklichkeit drinsteckt, rausgezoomt zur Dimension der Geschichte, die ja so eine Art Großmaßstab darstellt, in Ruhe beim nächsten Mal. Jetzt will ich noch ganz kurz wieder sagen, was ich weggelassen habe. Ich nenne da nochmal den philosophisch etwas ungenauen Ausdruck, es ist die Romantik. Sie haben gesehen, wie kühn die Hegelschen Überlegungen Sicherheiten über Bord werfen. Alles Kategoriale, die gesamte Vorstellung der Grundlegung von oder des Vorabklärens oder des endgültigen Wahrmachens und als Erkenntnis behalten können oder dergleichen. Und Hegel räumt auch mit jeder Vorstellung von Wissenschaft auf, die sich nur auf bestimmte, eben auf die wissenschaftlich gesicherten Gegenstände beschränkt. Also diese kantische Perspektive, ich erinnere nochmal, die ist zum Teil ja auch so, wie sie ist, weil Kant ein anderes Vorhaben verfolgt. Kant will Wissenschaftlichkeit grundlegen. Kant will nicht eine universal Wissenschaft der Wirklichkeit anstreben. Oder jedenfalls ist sein Projekt so geschnitten, dass es zunächst mal sozusagen seine Tauglichkeit am Projekt der Wissenschaftsgrundlegung beweist. Und die Frage, was Kant über Wirklichkeit schlechthin sagt, wäre dann eine zweite. Ist bei Hegel anders. Er wirft auch die Sicherheit über Bord, die sozusagen in der Begrenzung des eigenen Projekts liegt. Sein Gegenstand ist die Wirklichkeit des Werdens schlechthin und die Wirklichkeit als Werden. Die Wirklichkeit als durch und durch dynamischer Prozess oder als ungeheures Ineinander von solchen Prozessen. All das soll gedacht werden, auch wenn gerade dies dank der Nachträglichkeit der lebendigen Denkbewegung selbst eine unendliche, unlösbare und sozusagen temporal sich selbst verfehlende Aufgabe ist. Und wenn auch die Bewegung hin zum Konkreten notgedrungen, das hat sich eben nur angedeutet, natürlich in eine unendliche Vielfalt führen muss. Auch die Vielfalt, die Hegel zumutet, wenn all dieses Wirkliche der Wirklichkeit, sozusagen die eigentliche Aufgabe des Denkens ist, gerät man in eine Vielfalt, die schwindelig macht. Auch diese ist sozusagen radikal in Angriff genommen, nachdem Wissenschaft bisher sich sozusagen mit Ordnungsrahmen und dergleichen befasst hat. Mit diesem leidenschaftlichen Entgrenzungspathos steht nun aber Hegel eben nicht allein. Es ist ein romantisches Pathos, dieses Pathos der Entgrenzung. Und bestimmte romantische Denker sind hier in Teilen noch weiter gegangen als Hegel. Denn die Romantik verzichtet, oder es ist also sehr schwierig, das als Überbegriff zu verwenden, aber bestimmte romantische Autoren verzichten auf den Anspruch einer Wissenschaft. Das ist ja ein Anspruch, an dem Hegel noch strikt festhält und weiter festhalten wird über die Romantik hinaus. Die romantischen Denker radikalisieren die Subjektivierung, die Kritik jeglicher Objektivität und sie radikalisieren auch die Idee der Erfahrungsbindung des Werdens und der Zeit. Und sie entfalten dann, zum Beispiel kann man das nachlesen bei Novalis, dieser Autor hat seinen Künstlernamen selbst gewählt. Er heißt eigentlich Friedrich von Hardenberg, aber was heißt schon eigentlich? Also bei Novalis. Finden Sie, entfaltet geradezu einen magischen Zeitbegriff. Novalis vergleicht die Zeit beispielsweise mit einer Flamme, die erstarren kann und gerade in diesem Erstarren den lebendigen, gegenwärtigen Moment dann freisetzt. Also eine sozusagen fluides Verbrennen werden oder vergehen und der Moment der jeweilige ist ein kurzer Moment der Erstarrung dieses Prozesses. Der Moment sei, Zitat Novalis, der immerwährende Erstarrungsprozess der irdischen Zeit. Also Sie merken, eine in sich paradoxe Formulierung. Die Romantik liebt auch solche Paradoxien. Immerwährender Erstarrungsprozess. Sie hat eine wunderbare Lebensflamme, Zitat, ich setze das Zitat fort, also der Moment ist der immerwährende Erstarrungsprozess der irdischen Zeit. Sie hat eine wunderbare Lebensflamme, die Zeit macht alles, wie sie auch alles zerstört, bindet, trennt. Sie merken, also hier wird die Zeit sozusagen als aktive Kraft oder als Gottheit nicht, aber als schöpferische Dynamik, die aktiv alles zerstört, alles bindet, alles trennt und alles macht, hingestellt. Das ist nicht Hegels Perspektive. Hegel bleibt sozusagen strikt in dem Projekt der Selbstreflexion dieser Prozesshaftigkeit. Der würde nie sagen, ja, das ist sozusagen so eine Aktivität, die einfach stattfindet, kosmologischer Art. Für Romantiker wie Novalis sind Zukunft und Vergangenheit und Gegenwart nicht strikt getrennt und die ganze Frage nach der Richtung der Zeit, auch eine Frage, die Hegel eigentlich eindeutig beantwortet, wäre mit den Romantikern neu zu stellen. Aus der romantischen Perspektive weiß man nicht, ob die Gegenwart ein Traum von Zukunft ist oder ein Traum von Gegenwart oder Vergangenheit, ob in der künftigen Welt nicht vielleicht alles ist wie in der ehemaligen Welt und doch alles ganz anders und dergleichen. Also die Frage der Richtung der Zeit verschwimmt Und Sie sehen, mit solchen Bewusstparadoxen, natürlich sind die bewusstparadox gewählten Formen, spielt das romantische Philosophieren sich bewusst sozusagen in die Dimension des Fantastischen hinein und feiert diese Dimension auf. Und damit konterkariert sie ganz bewusst denjenigen klaren Begriff und Anspruch, dass von Wirklichkeit die Rede sein muss, den Hegel hat. Hegel interessiert sich gerade für die scharfe Linie der Wirklichkeit als eine Linie, an der man das Konkrete hier und jetzt sozusagen ausfällen kann. Die Romantik denkt auch vom Hier und Jetzt aus, aber sozusagen betrachtet es als ein Reich, in dem es möglicherweise zugleich die Zukunft und die Vergangenheit ist und überhaupt die Wirklichkeitsgrenze sich sozusagen, naja, verliert vielleicht nicht, aber doch so durchschimmernd wird. Und die Zeitfragen, sei das die Frage nach Naturzeit oder Geschichtszeit, die Zeit des Kosmos oder die Lebenszeit, ineinander verschwimmend gedacht werden können. Und paradox irgendwie alles in einem, eines in allem und so weiter, ineinander verwoben. Dabei ist in gewisser Weise auch alles Prozess, aber es ist mit der Richtung dieses Prozesses nicht so klar. Und insofern kann der Prozess vielleicht auch kein Prozess sein. Also dieses paradoxe Bild, immerwährender Erstarrungsprozess, fasst diese Ambivalenz gut ein oder fängt sie gut ein, dass auch die Romantik prozesshaft denkt, aber in gewisser Weise, also der Prozess auch als absolutes Schweben oder absolute Ruhe oder dergleichen gedacht werden kann. Die Romantik denkt verspielter und künstlerisch wilder als Hegel. Sie wählt andere Formen, sie arbeitet keine Systeme aus und sie wird daher in Sachen Wissenschaft und auch übrigens zeittheoretisch bis heute nicht recht ernst genommen. Also es gibt, Sie werden das sehen, wenige also philosophische Auseinandersetzungen, die zum Beispiel Novalis nennen, kann man auch noch die beiden Schlegel-Brüder, Schelling, der dann ja mit der sowieso sozusagen als kongenialer Autor neben Hegel her gearbeitet hat. Sie werden dazu relativ wenig finden, und gerade was Zeittheorie angeht, und das ist sicher ungerecht. Bestimmt nämlich ist das Denken von solchen Autoren wie gerade Novalis oder Friedrich Schlegel nicht einfach eine Abwertung der Gegenwart, wie ich das jetzt neulich gelesen habe bei einem namhaften Kulturhistoriker des europäischen Zeitalters. Der hat also einfach gesagt, naja, die Romantik, die werten halt die Gegenwart ab. Zugunsten, was auch immer, des Traums von der Vergangenheit oder dergleichen. Ich denke, das kann man nicht so einfach so stehen lassen. Das romantische Denken hat seine eigene Präzision. Es kreist um die Möglichkeiten, das Reich der Gegenwart als Reich der Möglichkeiten und symmetrisiert auf eigentümliche Art Vergangenheit und Zukunft. Und zwar zugunsten der Vorstellung, dass man Vergangenheit und Zukunft im Augenblick sozusagen eingespiegelt erleben kann. Der Augenblick öffnet sich aber nicht so dramatisch hin auf Zukunft, sondern eben nur, was heißt nur, also sozusagen gleichzeitig auf das ein Universum der Möglichkeiten. Das kann auch die Vergangenheit sein. Das wollte ich nur sozusagen kurz markiert haben. Das habe ich weggelassen. Die Romantik ist für Hegel ein wichtiges Antriebsmoment. Er kennt das natürlich, setzt sich damit gedanklich auseinander. Und auch die Romantik gehört sozusagen in diese seismische Erschütterung um 1800, die Philosophie bewegt. Und für sich wären die romantischen Zeittheorien auch eine ganze Vorlesung wert. Ich nenne es aber nur als weggelassenes. Okay, dann danke ich Ihnen. Für Fragen ist wahrscheinlich jetzt keine Zeit mehr.